keine Zeit zum Staubsaugen? Brauchst du einen grösseren Fernseher? Mehr Sound, damit Nachbarn auch etwas mitbekommen? Sorry, ist halt WM. Das sagt Mediamarkt und hat dazu die passenden WM-Highlights wie TV, Kühlschrank, Beamer, Soundbars und vieles mehr. Nur jetzt bei Mediamarkt und auf mediamarkt.ch.
Durch, vorbei, fertig. Das wär's gewesen mit dem Schweizer Clubfußball für diese Saison. Zeit zum Zurückschauen auf die grossen und weniger grossen Momente, auf denkwürdige und lustige und natürlich auf den Cup-Final vom Sonntag und die Barrage vom Donnerstag. Herzlich willkommen zu der 344. Folge der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Mein Name ist Marcel Rohner, ich bin im Studio in Zürich. Ich ersetze heute den Tillmann, der sich nach dieser so nervenaufreibenden Saison gerade mal in die Berge verabschiedet hat. Aber immerhin noch unsere Folge schneidet, darum können wir da ohne schlechtes Gewissen drauf losplappern. Danke an dieser Stelle, Tillmann. Bei mir ist die Stammrunde von der dritten Halbzeit. Dominik Wüjemann, Oliver Gut und Thomas Schifferle. Fast schon überpünktlich, kann man sagen. Wir haben sehr, sehr viel vor heute, weil es ja doch irgendwie die Abschlussfolge ist von dieser Saison. Ich würde zum Aufwärmen mit einem kleinen Quiz starten. Wir wissen ja alle, wer die meisten Goal geschossen hat, wer die meisten Assists hat. Weißt du es, Thomas? Du hast gerade...
Also Goal weiss ich, aber die Assists...
Okay, hätte ich ein niederschwelliger müssen
haben. Ja, hätte ich sehr viel niederschwelliger müssen haben. Hättest du nach dem Meister oder so müssen fragen.
Das wäre der Matteo Di Giusto gewesen, ist nicht die Frage. Aber die erste geht besonders an dich. Thomas, wer hat echt die meisten Expected Goals gemacht diese Saison?
Also von der Mannschaft?
Nein, Spieler.
Von Spieler? Keine Ahnung.
Darf auch jemand anders? Ich könnte nicht mega falsch liegen. Komm, sag einfach nehmen.
Also die Fasnacht ist ja der beste Torschütze, aber ist auch relativ kaltblütig. Also ich glaube, es ist nicht er.
Das ist schon mal von allen Spielern.
Ich würde sagen, der Vogt, weil der Vogt haben wir immer wieder kritisiert für seine Chancenauswertung. Ich glaube, es ist der Vogt.
Gang auch auf Vogt. Keine Ahnung.
Rilind Nivokasi, merci. Aha. Dann haben wir noch ein paar andere Kategorien. Wer hat am meisten Penaltys rausgeholt?
Di Giusto. So fühlst du aber die Sendung gut. Wenn du mit
ja, aber wenn so lange nichts sagen.
Ja, aber das kannst du alles rausschneiden.
Ich sage, St. Gallen hat relativ viele Penaltys gehabt, würde ich behaupten, und dann würde ich sagen, der Balde.
Es muss einer von Basel gewesen sein.
Es sind alle falsch. Das war auch der Nivokasi.
Ja, gut. Also, können wir jetzt anfangen? Oder willst du 17 so Fragen stellen?
Besonders schön, noch schnell, wer hat die meisten Hands gemacht in dieser Saison?
Also der Spieler?
Nicht, ich sage es euch. Es war der Nicolas Mucci von GC, der nur ein halbes Jahr da war, aber 8 Hands angebracht hat. So.
Also 8-mal hat er Hand gespielt?
Ja, ja, nicht 8 Hands.
Wo gehandelt worden ist.
Genau. Aber weil wir heute noch zwei Spiele besprechen und vor allem unsere grosse Top 11 küren, würde ich sagen, fangen wir an mit dem Cup-Final.
Ich war schon zweimal hier, vor 4 Jahren stand ich neben dir, war den Tränen nahe, weil es so traurig war, weil man die Erwartungen nicht erfüllen konnte für die ganze Region. Und ich habe mich da extrem verantwortlich gefühlt. Ich war in 2 Finals, war ich nicht gut. Und ich wollte es unbedingt, für die Mannschaft, die hat so verdient nach der Saison. Der ganze Verein, die Region, man sieht es hier, es ist unglaublich.
St. Gallen gewinnt 3-0 gegen Stade Lausanne Uschi. Tom Gahl, Lukas Görtler per Penalty und Christian Witzig schiessen Goal. Lukas Vatkoviak, der Goalie, sieht rot wegen der Notbremse. Dominik, ist die Fußballwelt in Ordnung, jetzt wo St. Gallen den Cup-Titel geholt hat?
Ja, also ob sie in Ordnung ist, also weiß ich nicht. Aber ist sicher definitiv der richtige Cup-Sieger, der verdiente Cup-Sieger. Ein Club, der sich auch belohnt für wirklich seit Jahren guter Arbeit. Von dem her, ja. In dem Sinn ist sie ironisch, ja.
Gut, also verdient ist es immer. Es muss ja irgendwie in 90 Minuten etwas falsch oder richtig machen, dass du am Schluss gewinnst. Also so ist von mir aus der Fußball. Aber ja, klar, also es gibt auch in der Langzeitbetrachtung natürlich gute Gründe, warum es Zeit geworden ist, dass St. Gallen jetzt mal einen Köbel daheim hat. Die ganze Ära Hüppi, denke ich, ist damit irgendwo gekrönt, was sie auch soll sein. weil das einfach ein geiler Club ist. Das muss man sagen, ob man jetzt die lässig findet oder nicht, aber rein neutral betrachtet.
Man muss auch noch sagen, dass der Olli grün-weiß trägt.
Stimmt.
Genau, zu Ehren vom FC St. Gallen.
Echt bewusst?
Nein, ich habe sie mal eine Saison lang richtig cool gefunden. Das ist aber dort, wo ich weiß nicht, wer den noch kennt, Ivan Zamorano dort shootet.
Ja, natürlich.
Du hast das Liebling gekauft. Es ist nicht das St. Gallen-Liebling.
Nein, das T-Shirt ist noch nicht so alt.
Das ist schon über 30 Jahre her.
Übrigens, Interlegende.
89 oder so, oder?
Interlegende. Und mit der speziellsten Nummerenwahl, die es jemals gegeben hat in der Geschichte des Fußball, wisst ihr das?
Ich weiß es
nicht. Hat er noch eine Dezimalstelle drin? Oder?
Genau, er hat ja die 9 gehabt, oder? Und dann hat sich plötzlich Ronaldo, der wahre Ronaldo, der Brasilianer Ronaldo, hat ja vorher die 10 gehabt und hat dann gefunden, ich brauche die 9. Und was hat der Zamorano gemacht? Er hat 1 plus 8 gewählt.
Auch schön.
So, jetzt sind wir schon das erste Mal abgedriftet. Also die Folge wird nicht länger wegen meiner Quizfrage am Anfang, sondern wegen der Ausflüge in die Interwelt.
Das bleibt drin.
Das bleibt drin. Ich schneide nicht. Thomas, wenn wir schon eben bei dieser Figur Hüppi sind und St. Gallen als solches, du bist beim Matthias Hüppi gewesen, du hast noch einen Text geschrieben vor dem Final. Was bedeutet der Titel für ihn, für den Club, für die Region?
Riesig viel. Ganz einfach gesagt, weil in dem Gespräch hat sehr viel das Wort Riesen vorkommen, Riesen-Euphorie, Riesen-Vorfreude, Riesen-Genugtuung. Es ist alles riesig und ich verstehe es auch, weil du musst ja nur die ganze Begeisterung anschauen, warum du um den Match geherrscht hat, dann weißt du, was das bedeutet. Und du musst nur die ganze Saison anschauen, wie das Stadion voll war, was das für eine Atmosphäre hatte. Und wenn du seit 1969, also 57 Jahre lang auf den Titel wartest und also im Göpp-Titel, ja. Göpp-Titel, richtig. 2000 sind sie Meister gewesen. Dann verstehe ich das natürlich. Und wenn du Szenen aus St. Gallen siehst und ja, dann ist doch das normal. Und wenn du derart den Club lebst, wie das der Matthias Hüppi tut, dann ist das nichts als normal. Und ich habe ihn gefragt, ob das eigentlich eine Genugtuung sei für ihn jetzt. Dann sagt er, nein, das sei der Lohn für die Arbeit, die sie gemacht haben. Oder? Und er bemüht sich ja immer, nicht von sich zu reden, eigentlich, sondern von einer Gruppe. Er hat jetzt immer das Wort Organisation, wie viele Leute da mitschaffen im Hintergrund. Und natürlich, wenn du den Verwaltungsrat anschaust, hat es ein paar rechte Kaliber drin. Das sollte man nicht unterschätzen. Aber er ist halt einfach das Gesicht von dem Verein und darum tut sich auch sehr viel auf ihn kaprizieren. Aber nochmal, das ist für den Verein, für die Region, ist das, für die Fans ist das ein unglaublich wichtiger Titel gewesen.
Ich habe das Gefühl, man hat zum Beispiel am Lukas Görtler sehr gut angesehen, wie wichtig das jetzt ist, auch wegen der verlorenen Finals vor ein paar Jahren. Also auch dort, wo er den Pokal dann aufheben darf, es ist schon... Ja, du weißt wahrscheinlich als St. Gallen-Captain, als Lukas Görtler Meister, wird mega schwierig, aber das ist jetzt halt der Titel, den wir irgendwie holen und das muss doch einfach irgendwann klappen, solange ich noch da bin.
Aber du hast, entscheidender ist für mich etwas anderes, das sind ja die normalen Jubelszenen, oder? Aber wo er den Penalty rein tut. Mhm. Er sagt, schaut, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Nicht einmal eine Sekunde einen Jubelgeste. Und das sind sicher Lehren aus dem, was vor 4 Jahren passiert ist. Weil dort waren sie übertrüllt, dort waren sie nicht parat. Und sie sind das Mal sehr, sehr viel zurückhaltender gewesen. Also die Fans, das ist etwas anderes. Die sollen machen und tun, wie sie wollen. Aber im Verein innen, du hast nicht irgendwie schon vordruckte T-Shirts gehabt. Das hat ja der Matthias Hüppi erzählt, dass sie... nicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt schon die Liebli mitnehmen auf Ivo da, ein Halbfinale. Dann sagt ihr, was legen wir jetzt das Liebli an, steht Göpfinal drauf, rühren sie wieder in eine Kiste.
Andere haben Kollektionen gemacht für Göpf-Halbfinal-Teilnahme.
Also. Ja, eben. Andere, genau. Nein, das sind alles so Lehren aus dem, was vor 4 Jahren passiert ist. Und darum sind sie auch extrem professionell gewesen. Und sie sind auch das Hotel haben sie gewechselt. Sie sind ja nicht im Dings gewesen, da in Spiez bis letztes Mal, dem wunderbaren...
In Bellevue.
Bellevue. Oder? Ein Wunder von Bern. Hotel Deutschland. Nein, sie haben jetzt Hotel verleiht von Bern, wo sie normalerweise immer direkt beim Stadion haben. Sind sie jetzt auf Thun gegangen. Und einfach alles Ganze, er hat einfach gesagt, los, wir wollen alles genau so machen, wie wenn wir gegen Ibe würden shooten in Bern. Und das hast du gemerkt, dieser Mannschaft da, die ist jetzt das Mal wirklich von der ersten Sekunde an parat gewesen.
Es ist aber schon ein hartes Stück Arbeit, glaube ich, gewesen, um das Mindset zu haben und irgendwie aufrechterhalten über die 90 Minuten. Das darf man schon nicht unterschätzen. Allein eben mit dieser klaren Überhang an Ostschweizer in dem Stadion, Grün-Weiss etc. Mit dem wie wichtig der Titel halt ist für den FC St. Gallen und so. Ich glaube, dass sie das geschafft haben, ist schon eine Leistung. Lausanne Uschi, logisch, ist kein Schwergewicht vom Schweizer Fußball. Möglich, dass sie auch noch wilder hätten können sein, St. Galler, und es trotzdem gelangt hat. Aber wenn du jetzt eben siehst, was mit Matkowiak passiert vor der Pause, oder, dann merkst du schon, da ist, glaub, mental schon eine riesen Anspannung, die du zuerst musst bewältigen musst.
Ja, das ist jetzt einfach ein...
Du sagst einfach nur 0815 Fehler.
Ja, aber du hast ja wie, also du St. Gallen ist ja selber jetzt auch nicht mega souverän in den Final gekommen. Gleichzeitig weißt du, dass Lausanne Uschi immerhin drei Superligisten rausgerührt hat vorher. Also man kann sich da schon, glaube ich, ein bisschen verkopfen auch, oder? Wenn's, vor dem Spiel, ja.
Ja, natürlich, aber ich denke auch, die Nüchternheit von Enrico Maaßen und seinem Trainerteam spielt natürlich schon auch eine Rolle. Die Nüchternheit von einem Sportchef Roger Stilz, der sich 0,0 im Vordergrund drängt. Oder? Ich meine, hast du das gesehen, wo sie noch das Bild dann endlich mal machen können mit dem Pokal? Und dann stehen die Minuten lang dort und warten auf jemanden. Und am Schluss warten sie nicht auf den Sportchef, sondern sie warten auf die Materialwartin. Und das sind schon so Szenen, wo du siehst, wie gross das der Zusammenhalt ist. Aber das zeigt einfach auch, dass sie wirklich voll parat gewesen in dem Ganzen. Und dem Fadkoviak im Fehler, das ist halt, ja, das passiert. Das passiert, wenn du zu viel Zeit hast zum Studieren. Und ich mache ihm eigentlich nicht mal den ganz grossen Vorwurf, sondern den Vorwurf wirklich mache ich eigentlich dem Okorochi, der nach einem Corner, die ganze Mannschaft ist die vorne, er ist der Hinterste, 20 Meter vor der Mittellinie, geht Lahmarschi, geht der Böllen an, der abprallt ist. Und nachher, statt dass er einen Flanken schlägt, einfach ins Zeug rein, wo du weißt, ich komme plötzlich von deinen eigenen am Böllen, spielt er sie zum Goalie zurück. Oder? Das ist, ohne Not spielt er den Böller retour. Da könnte man dort schon mal anfangen, ansetzen. Aber eigentlich ist das völlig müssig. St. Gallen hat 3-0 gewonnen.
Und man kann ja sogar sagen, der Vatkoviak hat vielleicht nach seinem Fehler sogar noch richtig Entscheid getroffen. Es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie überlegt hat, es geht so schnell. Aber dass er zurückreist und zumindest das Goal verhindert, das hat jetzt im Nachhinein hat das schon können entscheidend sein. Dann nimmst du vielleicht schon wirklich als St. Gallen lieber die Rote, bekommst kein Goal. Als Kassist dort der Ausgleich kurz vor der Pause.
Eben vor allem, wenn du schon 1-0 vorne bist. Ja.
Und da kann man natürlich darüber sinnieren, vielleicht hat St. Gallen sogar gut da, dass so ein Bock passiert in diesem Spiel. Ich meine, sie sind logischerweise super im Spiel bis dahin, könnten mehr als 1-0 führen. Aber das ist so vielleicht auch der Achtung-Weckruf im Sinne von, jetzt können wir nicht irgendwie wieder eine zweite Halbzeit spielen, wie wir es so oft gemacht haben in dieser Saison, sondern jetzt müssen wir nochmal 45 Minuten Vollgas.
Müssen wir über die Schiedsrichterleistung noch reden? Ich habe den Match selber nicht geschaut, aber irgendwann dann, sind dann Nachrichten im dritten Halbzeitgruppenchat gekommen. Die Diskussion losgegangen, es ist um den Penalty gegangen. Ja, müssen wir über den Schiedsrichter noch reden?
Ich find für Luca Piccolo, also ich habe mich zuerst mal gefragt, warum er den Cup-Final
pfeifen.
Cibelli, ja.
Aber es ist irgendwie passend, dass du den Piccolo mit dem Cibelli verwechselst. Es sind jetzt nicht gerade die besten Sängerschilder im Schweizer Fußball.
Ich habe mich in beiden Fällen gefragt, warum er den Cup-Final pfeifen. Ich finde aber, hat es im Fall okay gemacht. Und ja, es geht lang bei der Wahrentscheidung, beim Penalty. Ich denke einfach, das hat, aber das ist auch mutmassig, mit dem Ballwand-Handkopfer zu tun, zu einem wesentlichen Teil, weil sie selber nicht mehr wissen, wie sie das sollen bewerten sollen. Vielleicht hat er ja wie einen Weg gesucht, um den Penalty nicht zu geben, weil nachher, was nach dem Handspiel passiert, ist klar, da musst du nicht diskutieren.
Ja, also der Aliou Balde wird getroffen, wo der Uschi-Verteidiger will den Ball wegschlagen, müssen wir glaube ich noch schnell erklären, für die es nicht gesehen haben. Und genau, dann gibt es den Penalty.
Zwei Sachen, oder, finde ich, und das kann man auch noch gerade Parage einbeziehen am Donnerstag am Abend. Und was ein für mich das Problem ist eben, man sucht sie. Man sucht die Foul-Entscheidungen. Ich meine, die Gelbrote oder dort der Obexer, nein, Rot.
Kommen wir noch dazu.
Kommen wir vielleicht dazu. Oder auch das ist sehr gesucht, dass dort wahr kommt. Und jetzt gleich wird auch der Daniel Wermelinger, der Schiri-Chef, wird jetzt wieder seine Bilanz-PK ziehen. Und dann wird er dann vielleicht wieder sagen, wir sind jetzt detektivisch unterwegs. Und ja, das hat die letzten zwei Spiele haben mir das gezeigt. Beidmal muss der VAR nicht kommen, wir können es lassen stehen, wir müssen die Fälle nicht suchen, wir müssen vor allem nicht suchen, wenn man irgendwie 10 Minuten auf den Bildschirm schauen muss, was eh alle nervt. Entweder ist es ein Fehler oder nicht, schneller entscheiden und nicht gehen suchen.
Ich glaube nicht, dass er gesucht hat. Also in dem, jetzt muss man sich mal eine Partei ergreifen für den Schiedsrichter. Für mich ist es auch klar ein Foul, weil er trifft ihn am Fuß. Er trifft ihn ganz klar am Fuß. Das Problem ist, wieso geht es so? Du siehst, es ist ja so schnell, dass der am Fuß trifft. Er hat eine Einstellung, die wunderbar ist. Wieso geht das nachher so lange? Wieso geht es nachher noch mal 3 Minuten, wenn schon nach 2 Minuten später
ist? Weil sie auch die Vorgeschichte auch noch prüfen, ja, logischerweise.
Klar. Aber das ist der Punkt, oder?
Das ist jetzt etwas, wo ich auch nicht rauskomme. Ich muss ehrlich sagen, das gibt es gescheitere Leute als ich. Aber wieso ist jetzt das nicht das Hands? Das ist ja die Hand involviert vom Balde.
Ja.
Klar, es ist nicht direkt vor dem Goal. Aber er ist der, der zuerst den Böllen mit der Hand spielt. Also, oh gut, kannst du sagen,
aber er hat es natürlich von der ganzen Szene
logisch,
her.
Logisch, aber es ist
auch nicht unbedingt erwartbar. Ja. Also.
Nein, es ist
ich glaube,
glaub,
das Hens, werden wir da auch nicht mehr auflösen.
Nein, jetzt musst du dir vorstellen.
Ich habe gesagt, dass ich den VAR will abschaffen.
Ja, ja. Jetzt musst du dir vorstellen, du hättest jetzt 3 so Szenen. Dann hättest du eine Viertelstunde VAR. Und das kann es nicht sein. Sie müssen einfach besser und schneller werden. Ja, und sie müssen professioneller Thomas, werden. Darum sage ich nochmals, sie müssen VAR-Spezialisten
haben. Aber wie wird es echt, wenn man dann die gelb-roten Karten noch überprüft, etc. etc. Gute Nacht, sage ich. Wir werden nicht weniger darüber diskutieren.
Nein, meine, ja. Der Fedai San war ja kürzlich hier. Und er hat ja selber gesagt, du sollst 1,5 Minuten, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe,
ja,
Zeit haben, nur Max für den Entscheid. Und wenn du nicht kannst fallen, dann lass es sein. In diesem Fall, eben, es kann es Hands vor sein vom Ball, dann lass es sein. Ich meine, es hat niemand richtig aufgeschrauen, auch bei dieser Entscheidung jetzt. Und man hat es auch lassen gut sein. Und das ist für mich so ein bisschen die Schwäche im VAR. Es geht zu lang, es ist wenig gut nachvollziehbar. Und darum sollte man so entscheiden einfach lassen.
Ich glaube auch, wir belohnen es jetzt bei dem, was der VAR angeht. Eben, der Dominik hat es ein bisschen angetönt, wahrscheinlich kommen wir nachher auch noch mal dazu. Oder vielleicht ist auch schon alles gesagt.
Nein, das ist noch gar nicht alles gesagt.
Gut, wir kommen noch mal dazu. Was dann auch noch ein bisschen vielleicht für Außenstehende überraschend gekommen sind, sind gewisse Misstöne dann beim Matthias Hüppi, beim Interview nach dem Cup-Titel. Thomas, kannst du, eben, du bist da der Insider, kannst du uns aufklären, was ist genau passiert?
Beim FC St. Gallen ist nicht alles immer nur Planet der Seligen, sondern bei uns wirken auch verschiedene Kräfte. Und es ist eine meiner Aufgaben als Präsident dieses Clubs, mit allem, was ich habe, anzustehen, Kraft entwickeln, zum Schaden des Clubs fernhalten. Und es gibt im Moment Tendenzen, die wir in dieser Form nicht akzeptieren werden. Und es ist unvorstellbar, dass in der besten Phase der Geschichte dieses Clubs nicht alle geschlossen hinter ihm stehen.
Ja, er sagt ja gern, so ist jetzt ein bisschen abgegriffen, die Formulierung, das weiss er selber, sie leben nicht auf dem Planeten der Glückseligen. Und er sei nicht ein Sonnenpräsident. Also das heisst, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen in St. Gallen, sondern auch sie haben Strömungen. Und es hat jetzt gerade vor einem Jahr, wo die Saison nicht so wahnsinnig gut zu Ende gegangen ist, mit einer, zwar klar, Qualifikation für die Conference League-Gruppe, aber dann nachher das peinliche Out im Cup in Bellinzona, das Verpassen von der Meisterrunde, ist natürlich dann enttäuschend gewesen. Und dann sind dann am Schluss einfach dann kritische Stimmen offenbar aufgekommen. Ja, ihr seid die Jugendtrophy, die Youth-Trophy von der Swiss Football League, sind die miserabel unterwegs. Luzern macht alles richtig. Und da habe ich ihn dann gefragt, ja, wer hat denn reklamiert? Ja, weisst du, das berühmt-berüchtigte Umfeld und Leute ganz nahe am Innersten vom Verein, aber er hat wirklich nicht wollen sagen, wen er da ganz konkret meint. Oder? Und du hast schon jetzt gemerkt, eben weil er den Verein derart lebt, wie ihn das halt dann gleich beschäftigt. Und er hat gesagt, es sei halt schon, ja, die Belastung sei gross und er steckt nicht alles immer gleich gut weg, oder? Und jetzt hast du gemerkt, jetzt halt an dem gestrigen Pfingstsonntag oder vorgestrigen, weil wir erst am Dienstag rauskommen, wie das ihm etwas gemacht hat. Oder? Das war jetzt einfach einmal auch eine Lösung und ein Ausbruch. Ja, vielleicht auch ein Zeichen an die Kritiker, die er völlig zu Unrecht, sich gemoldet haben, weil er sagt, jetzt sind wir Zweiter in dieser Jus-Trophy. Oder? Weil sie haben ja vor einem Jahr gewusst, was sie an jungen Spielern rumheben. Und man könnte erst einsetzen, wenn sie bereit sind. Und jetzt hat Enrico Maaßen das Gefühl, die sind bereit. Also haben sie es auch gebracht. Also ich gehe davon aus, es müssen noch andere Aspekte haben, die kritisiert worden sind. Aber nochmal, du hast gemerkt, wie das ihm jetzt einfach geschafft hat und einfach mal hat müssen richtig raus.
Noch schnell wegen der Youth Trophy, dass wir das noch erklärt haben. Das ist ein Ranking, wo die Spielminuten der Spieler in dieser Saison mit Jahrgang 2004 und Jüngeren gewertet werden. Und da ist St. Gallen genau gleich auf mit GC 2. und Zürich 1. Und letzte Saison, Thomas hat es angesprochen, da war St. Gallen ganz, ganz weit hinten. Da waren es nämlich 10. von 12.
Und es ist, glaube ich, schon noch ein bisschen mehr dahinter, als der Thomas hat können in Erfahrung bringen. Weil wenn ich heute St. Galler Tagblatt lese, dann titeln die mit Würth und Gründler sollen offenbar als Verwaltungsräte abtreten. Es brodelt im FCSG. Also ich glaube, das ist noch nicht ausgestanden. Da ist noch etwas am Tun. Und da geht es, glaube ich, auch ein bisschen so, dass es halt wirklich Strömungen gibt, wo der Matthias Hüppi nicht begrüßt, also dass zu Personalrochaden könnte kommen, die er nicht so toll findet und was sich dann auch die Frage stellt, wie er sich positioniert. Oder?
Ja, weil offenbar ist jetzt Aktionariat, wo mehr Einfluss möchte nehmen, wo seit letztem Jahr mit dem Patrick Thoma jemand im VR hat, aber die wollen noch mehr Leute im VR, offenbar, so tut man darüber spekulieren und um das geht es ja.
Gut, wir bleiben gespannt und dran und gehen weiter.
Es geht nicht anders. In dieser Situation, letztes Spiel, Verlängerung, bist einmal weniger zuerst. Was das mental für Psychospiele ist in dem Moment, das ist unglaublich. Aber die Jungs haben gesagt, ich habe es mehrmals gesagt, Jungs, bis zum Schluss. Ihr macht es für eure Familie, für den grossen Club, der GC Zürich. Es sind so viele Sachen im Spiel und die Jungs haben bis zum Schluss nicht aufgegeben. Und der liebe Gott war mit uns gewesen.
Das war der Amir Abrashi, der GC-Captain, der am Donnerstag nicht abgestiegen ist. Am Montag spielt GC kurz nach Veröffentlichung von unserer Folge auf dem Brückli-Feld 0-0 gegen Aarau. Dann gibt es am Donnerstag eben das 2-1 nach Verlängerung. Lovro Zvonarek bringt GC Führung. Der Elias Filet gleicht mit einem sehr, sehr schönen Goal aus. Und schließlich in der Verlängerung trifft El-Bashir Ghom per Penalty. Auch da zwei rote Karten, auf die können wir noch sprechen. Die eine gegen Lee Jung-Jung von den Grasshoppers und die zweite gegen Linus Obexer. Ich würde aber gerne nicht mit der Schiri-Leistung anfangen, sondern zuerst mal so klar, wie viel gemeint haben, war es also nicht gewesen in dieser Barrage. Was sind eure
Also wäre eigentlich gemeint, das sei klar?
Ich habe einfach, also ich, wo ja viel über GC schreibe, habe einfach in den Tagen vorher gemerkt und gehört, Aarau hat kein Brot. Und ich war immer ein bisschen vorsichtig mit dieser Aussage.
Also wer hat das gesagt?
Aber ich
sage nicht, dass das
gesagt
in der dritten Halbzeit gefallen ist. Nicht, dass ich will es dort Stammrunde nicht verärgern, aber es ist schon...
Ich habe gesagt, GC bleibt klar da oben.
Und so klar ist es nicht, aber ja.
Sie sind nicht am Schluss da oben geblieben.
Aber sie haben sich schwer da.
Ja, ich meine, also für mich das Rückspiel zeigt, ist einfach, dass die Barrage etwas vom Grossartigsten ist, was ein Fußball zu bieten hat. Also damit meine ich nur die Schweizer Barrage, sondern ganz allgemein die Barrage-Spiele, die es ja auch in anderen Ligen gibt. Weil eigentlich geht es darum, klar, der Aufsteiger, der potenzielle Aufsteiger kann sehr viel gewinnen. Eben, es steht extrem viel auf dem Spiel und die Mannschaft, die absteigen kann, in diesem Fall GC, kann extrem viel verlieren. Und das verleiht diesem Spiel einfach eine Wichtigkeit, eine Dramatik, die man sonst, finde ich, fast keine Affischen hat im Fußball. Und ja, ich meine, das Rückspiel hat es bestätigt. Das ist so grundsätzlich eine der unterhaltsamsten Einzelpartien gewesen, finde ich, in dieser Saison.
Ja, und auch also das Hinspiel, ich bin auch am Montag und es ist also wirklich auch dort Top-Stimmung. Und im Rückspiel auch. 18'000 Fans kommen in Letzi. Es ist aus GC-Sicht natürlich schade, dass das zu dem Moment immer muss passieren, aber es hat schon gezeigt, also es bewegt viel und es ist wirklich sehr, sehr schöne Stimmung im letzten Grund.
Ich meine, wenn man das dazu muss nehmen, oder wenn die Geschichte, die der Abrashi dann auch schreibt, das ist ja schon ein Wahnsinn.
Genau, kann man da schon auffallen. Rolle Abrashi, müssen wir wahrscheinlich schon schnell darüber reden.
Unglaublich.
Also, Damit Abrashi kommt in der 68. Minute rein, für den Jonathan Aspiensen, was schon mal eigentlich auch ein Zeichen ist vom Trainer Peter Zeidler. Dort war noch 11 gegen 11, gewesen, muss man auch sagen. Spielt dann zuerst mal eine halbe Stunde als Zehner, wo er wahrscheinlich das letzte Mal die Jugend in Bischofszell oder so gemacht hat. Ist dann immer plötzlich so im Strafraum rumgewusselt und wir haben alle nicht ganz gewusst, was er dort macht. Aber es war offensichtlich der Plan gewesen. Dann genau, kommt der junge die rote Karte über und in der Verlängerung springt der Amir Abrashi mehr oder weniger in Fuß vom Linus Obexer Kopf voran, liegt blutüberströmt am Boden und das Erste, das er denkt, ist Moment, das muss doch rot geben. Weil dann, das ist kurz vor der Pause von der Verlängerung gewesen, weil natürlich sofort wieder weiterspielen und nur schon die eine Szene, also das ist schon Fernsehgold zum Anschauen, wie er da wieder rein stopft sich dann so ein Tüchli ins Maul, weil er denkt, das geht schon, er kann dann mit dem weiterspielen, sie lassen aber nicht. Glücklicherweise für ihn ist dann gerade die Pause, dann wird er mit zwei Stichen genäht, kann das Spiel zu Ende bringen, steht nachher in der Mixzone mit einem Bier in der Hand, blütender Lippen, Pfäden noch am Rauslampen aus der Oberlippe. Also ja, es ist ein abraschender Moment gewesen.
Vielleicht der grösste.
Vielleicht auch passend. Es ist immer noch nicht ganz klar, was mit ihm passiert. Tritt er ab oder nicht? Also er hat ja einen Vertrag, das haben wir ja auch schon geredet. Die Frage ist, in welcher Rolle. Ich würde sagen, wenn er abtritt, Thomas, dann ist es ein passend denkwürdiger Abschied gewesen.
Ja, ich meine, das ist auch so die ganze Orientierungslosigkeit kommt da zum Ausdruck, dass man nicht weiss, ist er jetzt bleibt der Spieler oder ist er sonst in einer Funktion, oder? Ich meine, das war ja vor dem Match gegen Winterthur, wo dramatisch wichtig war für GC, wo es auch darum gegangen ist, behalten wir den grossartigen Messner oder nicht. Und 5 Minuten vor dieser Pressekonferenz, vor dem Match, hat der Sutter zum Abraschi gesagt, du, gell, wir machen dann ein Jahr weiter. Aber man hat überhaupt nicht darüber geredet, in welcher Funktion. Man hat gar keine Zeit gehabt. Und darum ist das auch noch nicht definiert. Also passt ja zu dem Club. Ja, es ist, wie soll ich sagen, es ist ein Beispiel, ein weiteres Beispiel dafür, auch dieser Match, Aarau wird in 100 Jahren noch nicht aufgestiegen sein.
Doch, da glaube ich, in 100 Jahren schaffen sie es.
Also wenn sie aus der Liga wieder aufgeschockt auf etwa 48. ich meine, du hast...
So beim Gianni anfragen, wie das
geht. Genau, beim Gianni anfragen, wie das genau funktioniert. Weil wie man die Stimme kann von Papua Neuguinea sich sichern.
Ich glaube, wir erleben es noch.
Ja. Ich glaube schon. Ich meine, jetzt hast du so viele Vorteile in diesem Match. Ich meine, sie machen eine recht gute zweite Halbzeit, sie sind besser. Der Lee leistet sich einen totalen Blackout. Also, der kommt mit 3 Spielsperren noch gut weg. Und dann drückst du aufs 2-1 und da kommt dann nichts anderes in den Sinn. Ein Obexer wieder beim Gorn. Warte jetzt. Beim Gorn neben den Böhlenzensen steht auf 16 Meter und er sieht Abrashi kommen. Es ist einfach eine rote Karte. Lass ich nicht mit mir diskutieren, Dominik, du kannst da zum Fenster rauskumpen. Komm hinten rein und rette dich noch. Es bleibt einfach rot. Es bleibt trotzdem eine rote Karte.
Vor allem haben schon viel verrecktere rote Karten gesehen oder als das. Also bin jetzt tatsächlich eher bei dir, ja. Obwohl ich Dominik seine Argumentation, die sicher noch wird kommen, schon auch verstand.
Egal was kommt, du wirst sie verstehen.
Ich bin verständnisvoll.
Ja, also, aber der muss auch der Linus Obexer der erste Mensch sein auf diesem Planeten, der Augen hinger hat, also im Hinterkopf.
Schau doch mal genau an.
Ja, aber... Ja,
genau mit.
Aber er hat nur gesagt, du musst doch schon damit rechnen, dass jemand könnte
kommen. Ja, aber er hat nur etwas im Sinn, er will den Ball spielen, sein Fuß ist jetzt auch nicht sonderlich hoch, ich meine, der Abrashi säckelt ihm mehr oder weniger wirklich in den Fuß rein. Also es ist schon sehr...
Ich weiss also nicht, dass für dich höher
ist. Also der Abrashi ist halt auch nicht sonderlich gross, ja. Muss man dazu
ja, das
sagen.
Und
er hat es sicher auch ein bisschen wollen.
Und wenn der Schiri Mira die Rote direkt auf dem Platz zückt, okay, dann können wir sie Mira stehen. Aber
hey, was heisst das Mira eigentlich? Das ist mir schon in der letzten
Aufnahme aufgefallen. Von mir aus.
Von mir aus. Ist das neu?
Nein, das ist Berndeutsch. Also schon? Was neu? Ja.
344 Folgen.
Ich habe tatsächlich umgefragt in meinem Umfeld, es hat niemand
können. Hättest du einfach Dominik direkt können fragen, aber ja. Dominik weiter bitte, ja.
Okay. Nein, aber dabei ist alles gesagt. Ich finde es schon, es ist ein sehr, sehr mutiger Eingriff gewesen. Neben so kapitales Spiel, wie ich es gesagt habe, in Verlängerung.
Ja, das ist egal. Es ist einfach eine rote Karte.
Ja, nein.
Er nimmt in Kauf, dass er den Abrashi schwer verletzt. Ah. Und er, nochmal, ein Rat. Schau es nochmal genau an.
Okay. Er sieht ihn kommen, meinst du?
Ja.
Ich finde auch, man kann die Rote geben. Ich finde es okay, er trifft ihn voll im Gesicht. Aber ja, das haben wir ja gesehen.
Aber was schon klar ist, ist, dass Aro sicher jetzt nicht irgendwie muss die Frust irgendwie war oder im Schiedsrichter ablassen. Es ist wirklich einiges mehr. Und darum kommt ja der Thomas auf seine Aussage, dass die nie werden aufsteigen. Sie haben natürlich schon viel spektakulärer verspielt als das mal. Aber ich meine, sie hatten das Spiel gegen Vaduz, der zweitletzte Match, wo sie ja in der 94. Minute, glaube ich, gewinnen. Also sie haben sich ja eigentlich alles erarbeitet. Und dann ist das Kopfchen noch wieder los. Und wenn du halt dann nicht schaffst, in einem Heimspiel gegen Iverdo zu gewinnen,
wo du 2-0 führst,
und halt auch nicht das Gäze kannst schlagen, der ist so schlussendlich nicht verdient, der ist auch kein Wartschuld und auch kein Schiedsrichter. Also insofern habe ich kein Mitleid mit den Aarauer. Irgendwann ist Thomas, werden sie es schon schaffen, aber sie brauchen, sie brauchen auch einfach noch ein bisschen mehr Hilfe als von dem Gäze.
Also einfach in 101 Jahren.
Was haben wir gesehen, im Stadion war ein bisschen eine Anspannung rum, je länger das gegangen ist, und man irgendwie so ein bisschen denkt, okay, wenn jetzt dann Aarau das 2-1 macht, ja, dann können sie dann vielleicht klopfen. Also ist sicher auch nicht schlecht, ist man da um so etwas herumgekommen, um so ein Ende.
Also man ist jedenfalls vorbereitet gewesen, wenn ich gesehen habe, wie viele Polizisten das da
hier marschiert. Deeskalation. Genau, mit dem Schlusspfiff kommen ganz, ganz, ganz viele Polizisten und stellen sich auf der Mittellinie auf.
Es war sicher nicht die dümmste Idee gewesen, das so vorzubereiten.
Wenn wir noch über Peter Zeidler reden, kurz.
Also was?
Also jetzt, wo es aufgegangen ist, kann man sagen, ist kein schlechter Entscheid gewesen.
Ja, hätte fast jeder können bringen, muss man aber auch sagen.
Nein, aber also jetzt tun wir es schon ein bisschen unterverkaufen, finde ich. Und hat jetzt im Zeidler seinen Ruf in Lausanne so geschadet, wo man ja eher darüber kann diskutieren, warum das sie sich vom Zeidler trennen soll. Klar, das ist ja immer so beim Zeidler, da gibt es nicht nur sportliche Gründe, da gibt es auch immer die Gründe, dass er halt im Zusammenarbeit nicht unbedingt der angenehmste Trainer ist. Aber der Thomas weiss ja noch, nach dem ersten Spieltag ohne Zeidler hätte er ja schon vom Trainereffekt in Lausanne reden. Aber der ist ja, der, wie wir ja auch noch gesehen haben, spektakulär ausgeblieben. Nein, ich meine, also die Wahl vom Zeidler ist ein Goal, vergeht's. Ich bleibe dabei. Endlich haben sie einen der besseren Trainer in der Liga. Das haben sie jetzt auch schon länger nicht mehr gehabt. Und insofern, jetzt hat er auch noch den Klassenhalt geschafft. Ich meine, er hat bis jetzt ja noch gar nicht gross bewirken können. Er hat irgendwie 11 Spieler müssen auf den Platz stellen, die probieren zu motivieren. Vielmehr ist ihm bis jetzt noch nicht übrig geblieben. Es war völlig verunsichert, die Mannschaft gewesen. Ich bin jetzt gespannt, was er mit dieser Mannschaft kann leisten kann. Eine Mannschaft, die man natürlich enorm muss verstärken muss. Das ist gerade das nächste Fragezeichen bei diesem Club. Aber er selber ist natürlich jetzt eigentlich schon der Hoffnungsträger von GC für mich.
Ich unterschreibe alles, was du sagst, Tommy. Ich habe das auch nicht so gemeint, als ich gesagt habe, hättest du jeden können nehmen, sondern was ich damit auch gemeint habe, das muss der Trainer nochmal wechseln.
Es ist bei dir mehr um den Vorgänger gegangen.
Das ist einfach sonnenklar gewesen. Und ich behaupte jetzt, das ist eine Behauptung, wenn jetzt irgendwie vielleicht der Uli Forte angestellt hätte, wäre es auch so rausgekommen. Wie der Tommy richtig gesagt, viel Zeit ist ja nicht gewesen. Aber ja, für die nächste Saison glaube ich auch, dass es ein guter Move ist, dass man den Peter Zeidler hat.
Ja, wahrscheinlich hat der Zeidler dann ein bisschen gescheitere Verbindungen zum vernünftigen Transfer machen. Nach Salzburg beispielsweise. Weder das, was jetzt da bis jetzt passiert ist, was gebastelt wurde seit einem Jahr. Also da geht es, darf im Prinzip kein Stein auf dem anderen bleiben. Und man muss sich natürlich in führungstechnischen Fragen schon schauen, kann man einem Sportchef noch einmal so viel Allmacht geben, wie das jetzt in diesem Jahr passiert ist? Oder braucht es nicht dort auch ein ganz anderes Korrektiv?
Ja, wir haben bei GC jahrelang, also jetzt jeden Sommer ist irgendwie gewesen, es laufen zwischen 10 und 20 Verträge aus. Und das hast du jetzt eben damals nicht. Also ich glaube, jetzt nicht. Ich glaube, das wird gar nicht so einfach. Du hast Dirk Abels, der sich verabschiedet hat, der Ersatzgoal, in dem sein Vertrag läuft auch aus. Und die Leihspieler auch gehen. Und sonst sitzen eigentlich alle auf ihren Verträgen. Also auch da, es bleibt spannend. Und ich überlege an einer guten Überleitung, weil es wahrscheinlich niemand von GC wird die Top 11 schaffen von uns. Aber wir hören unsere Top 11 jetzt. Oli, hast du noch...
Ja, ich hatte einen Input gehabt, aber vielleicht dann nächste Saison schafft es einen, was ich damit wollte sagen. Auf all die Verträge, die weiterlaufen. Ich meine, das ist ja vielleicht auch die Chance, dass der ein oder andere wirklich Fortschritt macht von diesen jüngeren Spielern. Oder?
Ja, aber ich meine damit gar nicht unbedingt die ganz, ganz jungen Samuel Krasnitschi, Samuel Marquez Spieler, sondern mehr Michi Frey, Sven Köhler, die jetzt nicht gerade mega fest eingeschlagen haben.
Nein, das sind jetzt zwei richtige
Gut, kann der Michi Frey noch schlechter?
Weiß ich nicht. Ich meine, es sagt ja sehr, sehr viel, wenn so ein Spieler, der mit diesen Erwartungen verpflichtet worden ist, in so einem Match ausgewechselt wird.
Ja, ja, und er und der Zeidler ist natürlich schon eine tickende Zeitbombe. Mhm. Also das ist nicht die Frage, wenn es explodiert. Mal eben die Frage ist, wenn, sondern nicht, ob es explodiert.
Ja, du hast ja das, gesehen nach dem Spiel. Also während dem Spiel, wie der sauer war und wie er ein Wortduell hatte, dann auch mit dem Zeidler, glaube ich, bei der Pause vor der Verlängerung. Und da wär also, das wäre jetzt schon explodiert, wenn es abgestiegen wäre.
Gut, Top 11. Das ist viel lustiger.
Aber also, wo ist so ein Ton oder so eine Einführung? Du sagst das so, ja, Top 11.
Der Tillmann tut das noch Fanfare und Fanfare und Trommelwirbel rein.
Eben, weil das sind ja mehr oder weniger die Oscars vom Schweizer Fußball.
Ich bin nur Ersatz, ich habe das nicht.
Aber es ist auch nur der Schweizer Fußball.
nein, da hat er völlig recht. Da muss Fanfare kommen und Trommelschläge und.
Also, folgendermaßen. Unsere Zuhörenden haben auf Instagram können abstimmen, haben ihre eine Top 11 ergeben. Ich habe noch KI gefragt, was die würden machen. Und
das übernommen, 1 genau, zu 1.
Genau, das ist jetzt meine. Ja. Und dann tun wir da unsere Spieler noch vorstellen. Ich glaube, also der Trainer, müssen wir glaube gar nicht gross darüber reden, ist klar, haben wahrscheinlich alle gleich. Oder wird irgendjemand noch über den Trainer des Jahres reden? Dann haben wir das abgehakt.
Nein, ist ja klar, ist der Lustrinelli. Ich finde, was wir darüber reden können, ist mittlerweile schon klar, dass er zur Union Berlin geht. Er ist dort am Freitag vorgestellt worden. Ich habe mir die Pressekonferenz auch angeschaut. Man hat ihm wirklich angemerkt, dass er sehr nervös war. Er hat lange gebraucht, bis so ein bisschen sein Schalk und so ein bisschen wie ja, so seine Art, wie er Leute für sich kann gewinnen kann, das Menschenfängerische, bis das anfängt durchdrücken, das hat Zeit gebraucht. Da war es bei uns in einem Podcast vor ein paar Wochen ein bisschen einfacher gewesen.
Hat er auch ein Glas Wein vor der Nase gehabt.
Das stimmt. Von dem her, ich bin gespannt, wie das ausgeht, aber ich freue mich für ihn, kann er die Chance packen.
Und es muss wahrscheinlich wirklich der Lustrinelli sein, alles andere geht irgendwie nicht nach dieser Saison. Man könnte höchstens geschwind einfach die Runde machen, wer wird denn der Zweitbeste? Und da bin ich beim Didier Tolo, den ich schon finde, hat eine sehr gute Arbeit geleistet diese Saison.
Schliesse ich mich an.
Ich würde Enrico Massen nehmen.
Als Zweitbeste?
Als Assistent vom Lustrinelli, weil ich Zweiter wurde in der Meisterschaft. 70 Punkte, St. Galler Clubrekord, Göpsiger. Also,
auch gut.
Ja. Und Youth Trophy weit vorne, viel auf junge Spieler gesetzt. Was jetzt nicht gerade unbedingt keine Kompetenz ist von Didier Tolo. Vielleicht hat er aber auch ein bisschen wenige Spieler zur Verfügung. Für mich so der Massen.
Wir werden jetzt nicht bei jeder Position den Zweitbesten und den Drittbesten küren, sonst geht es.
Mal, weißt du, Rolli ist schon vorbereitet, dass er ab und zu noch Basler kann einfließen kann.
Ich bin null Basler. So viel kann ich jetzt schon. Oh nein, das sollte ich nicht sagen, sonst gehen alle Basler raus.
Das kann man schon sagen.
Stellen alle ab.
Also,
nein, wegen Lustrinelli und Union, weil du gemeint hast, Dominik, wir müssen noch über das reden. Ich habe vor einer Woche gesagt, das passt wie die Faust aufs Auge. Und da dabei bleibe ich, dass er ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte. Eine Pressekonferenz, das ist geschenkt. Ich meine, wenn Urs Fischer seine Pressekonferenzen anschaut, hat er nach 7 Jahren noch Anlaufschwierigkeiten. Also, das ist es jetzt nicht. Also, der hat, das kommt dann schon und alles gut. Und ich weiss, in der Berner Zeitung, in der Inneren Zeitung, hat man relativ, hat man den Wechsel recht kritisch gesehen. Ich meine, man muss sehen, was ist Union Berlin? Wenn du als Union Berlin in der Bundesliga bist, dann zitiere ich den Ilija Kenzig, der beim VfL Bochum in der Bundesliga war, dann ist jeder Match für so einen Verein ist Champions League. Geh du kannst auf München, du kannst auf Dortmund, du kannst auf Schalke, du kannst auf Hamburg. Da hat 60 bis 80'000 Zuschauer. Das ist im Prinzip für einen Trainer, der noch nie war, ausser beim FC Thun, ist das ein riesen Karrieresprung, sobald du in der ersten Bundesliga bei einem inzwischen recht bestandenen Bundesliga-Club arbeiten kannst. ist das ein riesen Karrieresprung.
Ich bin bei dir, absolut, Thomas. Und eben gerade so die Sprachbarriere, so das Thema, das hat natürlich anderen Orten, würde es viel mehr spielen, als glaube ich jetzt bei Union Berlin.
Genau.
Also ich habe immer auch gesagt, ich sehe überhaupt nicht bei Eintracht Frankfurt zum Beispiel, es wäre eine Nummer zu gross gewesen. Also er ist dort am genau richtigen Ort, er wäre auch blöd gewesen, hätte es jetzt nicht probiert. Die Chance muss nutzen, zurück in die Schweiz kann er immer kommen. Ich finde auch, wir können ihm echt zum Wechsel gratulieren, aber... Wird schwierig auch für ihn.
Ah ja, natürlich, das ist ja logisch, aber wird für jeden schwierig.
Fangen wir jetzt mal im Goal an. Thomas, du darfst anfangen.
Ich habe eigentlich zuerst ganz spontan, wo man mal Gedanken gemacht hat, habe ich eigentlich den Steffen von Thun genommen. Ich habe jetzt aber gewechselt auf den Lawrence Attizigi. Weil er halt einfach auch eine Figur ist, weil er eine Ausstrahlung hat in dem Goal. Und ja, und jetzt ist er noch der Cup-Sieger. Also ich glaube, er hat auch richtig gute, beständige Saison gespielt und darum ist für mich der Zigi.
Ich mache es kürzer. Ich bin beim Antoni Radjabi.
Für mich sind das die zwei Kandidaten. Das sind für mich über die ganze Saison die zwei besten Goalies in der Schweiz. Aber ich würde auch meine Stimme dem Zigi geben, weil für mich noch ein bisschen konstanter war, spektakulär sind beide. Aber eben, Radjabi hat hier und da immer noch Bock drin, zwar ein bisschen weniger Goal bekommen, aber für mich so der Zigi.
Ich bin natürlich auch bei diesen zwei gelandet am Schluss, habe mich aber auch für den Radjabi entschieden. Obwohl ich finde auch, also beim Zigi, es ist wie so, er ist jetzt schon sehr, sehr lange da und ich finde, es war also wahrscheinlich seine beste Saison gewesen. Ich habe mich für den Radjabi entschieden, weil ich es einfach super finde. Ich glaube, wieso rein qualitativ...
Das ist jetzt qualitativ schön für die Argumentation.
Es ist überhaupt kein Tief. Nein. Qualitativ können sich die beiden wahrscheinlich nicht so viel nehmen und du siehst es vielleicht auch nicht so ganz. Aber nein, ich kann mich erinnern, dass der Radjabi einfach in der Vergangenheit irgendwie nicht so ganz ernst genommen worden ist und so ein als mittelmäßiger Goalie angestellt worden ist und auch sogar als Schwachpunkt beim FC Sion irgendwie raus... Also das haben wir einfach so gelesen und gehört und darum freut es mich, dass er eine gute Saison hatte und darum habe ich ihn gewählt. So.
Ja, hast jetzt du den Stich entscheiden? Oder wie?
Nein, also, was jetzt kannst du dich entscheiden. Also, jetzt fängt es erst richtig an.
Jetzt kommt ChatGPT oder was? Nie,
genau. Also, zuerst mal die Zuhörenden. Es haben über 600 Leute mitgemacht. Ich komme nachher noch dazu, welcher Spieler am allermeisten Stimmen gesammelt hat. Es ist nicht der Radjabi, aber der Radjabi ist bei den Zuhörenden im Goal. Und Kai sagt auch der Radjabi.
Aha.
Ja, ich würde sagen... Ja, wir haben jetzt da 2-2.
Ja, der ist der Radjabi und immer als ihm gönnen, ist du immer wieder darüber, wie viel Radjabi versteht, es in dieser Schweiz gibt. Er ist wirklich
du bist der Goalie.
Nein, weil ich habe ihn aber auch in x Matchen von sehr nahe betrachtet und er kann ein sehr guter Goalie sein, aber er kann aber auch ein Goalie sein, wo wirklich absolut die dümmste Idee kann haben überhaupt und wo er das im Team auch viel kann kosten kann. Aber ich staune immer wieder.
Nein, es ist nur noch besser bei ihm mit dem
Mann. Nein, es ist wirklich lustig, es ist interessant. Es ist jetzt so in dem Frühling, was darum gegangen ist, wer wird dritte Goalie sein bei den Nazi. Da ist plötzlich so eine Kampagne gekommen, hast das Gefühl gehabt, da fährt sie in den Zeitungen an, da kommt es bei Blue, da spürst du, da kommt auf ein paar Schafe der Vater im Hintergrund noch, lobbyiert er noch, dass der Sohn in das Nazi-Kader kommt. Und das war schon sehr auffallend gewesen beim Radjabi. Plötzlich, grosse Geschichte, er ist der beste Goal in der Schweiz, quasi aus heiterem Himmel.
Das war von mir, vom Stichentscheid, Mann da orchestriert gewesen.
Ja, genau. du hast also auch für eine Tiefhausstrasse arbeiten. Genau. Gut. Nein, und darum bleibe ich im Zigi.
Gut.
Aber es nützt nichts.
Es nützt nichts.
Unser Goalie ist der Radjabi. Jetzt ist es so ein bisschen, also unsere Zuhörenden haben... Es hat einfach die meisten, also die Spieler, die am meisten Stimmen gesammelt haben, die jetzt so ein bisschen in ein System reingedrückt. Das heisst, die haben eine Dreierabwehr.
Finde ich völlig falsch, weil in der Schweiz spielt fast keine Mannschaft mit drei Dreierketten. Das fände ich irgendwie speziell.
Gut, dann nehmen wir es ab jetzt nicht mehr ernst. Aber vorher beim Goalie haben wir es noch ernst genommen natürlich. Nein, ich habe eine Viererkette.
Ich auch.
Soll ich anfangen mit dem Rechtsverteidiger? Ja, ich habe einen Rechtsverteidiger, der eigentlich ein Linksverteidiger ist. Aber,
das ist aber schon ein riesen Einstieg.
Es hat zwei sehr gute Linksverteidiger gehabt. Zum einen komme ich noch, aber mein Rechtsverteidiger, ich glaube, der kann das. Das ist der Lilian Ndjo von Servette. Ja, als Rechtsverteidiger 9 Assists. Das hat bei mir gelangt, um mich zu überzeugen und ihn als Rechtsverteidiger aufzustellen.
Das ist für mich eine typische Statistikwahl. Du hast irgendwie gesehen, wer ist der beste Vorbereiter
und der Verteidiger ist ein bisschen mehr Teams reinbringen. Genau. Und so, das ist
und so bist du bei ihm gekommen. Ich habe natürlich auch immer wieder so ein bisschen Mal gehabt, weil er schon relativ viel, früher relativ viel Assists hatte.
Aber er ist mir ehrlich gesagt mit den meisten angekommenen Flanken in dieser Saison.
Aber er ist mir nie wirklich in die Auge gestochen. Ich finde links. Linksverteidiger gibt es erstaunlich gute in dieser Liga. Rechts finde ich ist ein bisschen,
darum ich
ein bisschen schwieriger. Ich meine, wir können dort für einen Fair landen, der übrigens mehr Scorepunkte hat gesammelt bei Thun als links der Heule. Aber für mich hat er trotzdem irgendwie nicht ganz so viel gespielt und zu wenig konstant war. Ich bin beim Van der Merch gelandet, weil er einer ist aus dieser St. Galler Abwehr, der einen guten Job hat gemacht hat, weil er sehr solid war über die ganze Saison. Und mangels Alternativen kann man bei ihm auch noch sagen.
Thomas, wer hast du als Rechtsverteidiger?
Nuno Lamoschi. Das ist einfach die Energie, die er hat seit über Jahren. Ich weiss, es war Florian Ratz sein Lieblingsspieler. Wir haben ihn immer wieder belächelt, wenn er mit seinem Lamoschi kam. Aber er hat jetzt einfach eine richtig gute Saison gespielt. Und darum nur mehr Lamoschi.
Ich auch den Lamoschi, einfach weil er die Energie hat. Und wir haben immer wieder gelächelt wegen Florian, weil das sein Lieblingsspieler
also,
ist.
Also, du willst jetzt noch eins genau Gleiche sagen wie genau. Der Dallas.
Gut, ja, jetzt eben, unsere Zuhörer haben eine Dreierkette. Darum kann man die irgendwie gar nicht so richtig damit einbeziehen. Kai hat Zanotti.
Ja, wäre für mich schon auch noch ein gewesen.
Darum ist unser der Lavanchy, hat am meisten Stimmen da gesammelt.
Ein Kantersieg eigentlich, ja, für den Lavanchy. Echt, Oli und ich mal zusammen gleiche Meinung. Ja, super.
Oli, jetzt darfst du anfangen. Wir würden weitermachen mit den zwei Innenverteidigern. Am besten nennen wir gerade beide. Genau.
Also ich nehme Papadopoulos von Lugano und Josko Stanic.
Joso
Stanic. Ich schaffe die Namen einfach nicht. Und zwar Stanic klar Nummer 1. Also mit St. Gallen, mit dieser Saison, alles, was er diese Saison geleistet hat. Ist für mich zwingend Papadopoulos, kann man eher diskutieren, aber es fällt mir jetzt dort auch wirklich nicht gerade einen ein, den ich vor ihm gesehen habe.
Ja, für mich, also Sio hat ja statistisch auch die beste Abwehr, sie hat eine sehr konstante Innenverteidigung mit dem Kronik und dem Heirisi. Zwei ja aus dem Wallis, was ja auch noch die Geschichte ein bisschen schöner macht. Für mich gehört einer von beiden rein, für mich habe ich mich jetzt für eine Chronik entschieden. Und ich würde noch nehmen, es muss für mich ein Tuner rein. Und wer, wenn nicht der Captain, der Marco Bürki, klar, der Schlussspurt überschattet sich so. Sie haben lang auch die beste Abwehr gehabt in dieser Liga. Aber jetzt am Schluss haben sie es schleifen, die 8 Goal gegen Ibe haben auch nicht geholfen. Die rote Karte dort von Bürki hat auch nicht geholfen. Aber da lasse ich mir mein Saisonfazit nicht kaputt machen. Bürki, Chronik, zwei Linksfüße, aber da macht man Ausnahme in der Innenverteidigung.
Bei mir ist auch also die rote Karte von Bürki, das ja, hätte ja. Auch noch fast einen Platz in meiner Top-Pelle gekostet, was mich wahrscheinlich gar nicht so fest kümmert. Aber er ist drin in meiner und ich habe dann dazu auch noch den Stanic.
Stanic, Bürki, Punkt.
Dann sind es wahrscheinlich die zwei, oder? Das dann können wir alle. KI, das können wir eigentlich auch weglassen. KI hat den Jan Bammert und den Gregory Wüterich genommen.
Ja, ja gut. Also, aber hey, also der von jetzt an kommst du echt nicht mehr mit KI. Also wenn es den Gregory Wüterich da drin schafft.
Schlechter wird es nicht mehr. Schlechter wird es nicht mehr.
Doch, ich habe lange daran studiert, wenn ich das nehme.
Nein, aber ich bin total begeistert von dieser KI-Wahl. Weil es zeigt, dass KI für ein Quatsch ist.
Oder? Dass wir noch ein paar Jahre einen Job haben.
Genau.
Und
nur wenn es alle anderen auch so sehen.
Die Zuhörenden haben auch in ihrer Dreierkette haben sie auch den Bürki und den Stanic drin gehabt.
Mit?
Das kommt jetzt, wahrscheinlich mit dem, was wir alle haben. Hat jemand nicht den Heule als Linksverteidiger?
Nein, glaube ich nicht.
Nein. Dann können wir als Geheimnis jetzt lüften. Also bei den Zuhörenden ist der Heule auch der mit dem Abstand meiste Stimmen gewesen. Er hat über 400 von diesen 630 irgendetwas Stimmen gehabt. Quasi Spieler von der Saison.
Ja,
das schon noch nicht gerade. Das kommen wir noch dazu.
Ja, kann für mich nicht Linksverteidiger sein.
Mittelfeld. Jetzt, also ich habe ein 4-2-3-1. Wie sieht es bei uns aus?
Ich habe auch 4-2-3-1.
Ich habe 4-3-3, aber ich habe auch 4-4-2.
Ein 4-3-3 ist ähnlich wie ein 4-2-3-1. Also ich glaube, da tun wir uns nicht weh.
Machen wir in dem Fall ein zentrales Mittelfeld?
Ja, also ich habe dort so auf der zentralen Defensive der Leonardo Bertone. Ist für mich übrigens auch der Spieler vor Saison in Super League dieses Jahr. Sehr einflussreich war beim meisten Thun. Im ersten Match von dieser Saison in Lugano macht er 2 Goal, Penalti und einen wunderbaren Freistoß, wo sie den Match drehen. Ich bin über die Überzeugung, wenn sie den Match nicht gewinnen, Anfang der Saison werden sie auch nicht Meister. Also enorm, enorm wichtig. 11 Goal auf seiner Position, was ich auch erstaunlich finde, was aber zeigt, was er für eine gute Schusstechnik hat, was natürlich auch hilft bei Penaltis.
Bertoni. Bertone ist bei mir auch einer von denen im Zentrum. Ja.
Bertone habe ich auch und ich glaube, so einig sind wir uns gar noch nicht gewesen, oder? Außer beim Stanic vielleicht, die Zuhörenden und die allwissende KI, stimmt, haben auch den Bertone drin. Mein zweiter, so im zentralen Mittelfeld, ist der Balthasar von Sion.
Nein, aber jetzt.
Nein, wieso nicht?
Ja,
ist super.
Also wenn ich an Sion denke, denke ich zuerst mal etwa 8 andere Spieler vor dem Balthasar.
Das ist eben. Das
aber nicht im zentralen Mittelfeld, hoffentlich.
Ja, aber nimm's. Ja, aber das sagt irgendwie schon an.
Aber Mose bist jetzt du Saison gespielt. Bist jetzt du sprechende KI, Mose?
Nein. Was haben wir gesagt? Also, wieso? Ich kann nicht können wir sagen, Balthasar, warum der Balthasar nicht?
Ich kann auch nicht. Nein, nein, das ist...
Also, eben, weil ihr den einfach nie angeschaut habt, aber...
Nein.
Doch. Ja, sag mal das Argument, warum nicht.
Also, eben, ich habe es schon gesagt. Also, da denke ich bei Sio an andere Spieler. Und da das ist kein Argument. Grundsätzlich mal. Mal, wer hat einen prägenden Eindruck hingelassen? Da denke ich natürlich in Liga andere Figuren. Ich habe jetzt noch auf der zweiten zentralen Position logischerweise offensiver die Giusto.
Ich hatte die Giusto eben weiter vorne in meinem 4-3-3.
Ich hatte die Giusto schon auch noch. So ist ja, nicht. Das ist nicht Balthasar versus die
ich
Giusto.
Ich habe Ando Gürgic als zweiten Zentrumspieler.
Ich habe eigentlich auch den Gürgic als zweiten Zentrumspieler. Man könnte natürlich ein bisschen Opfer machen und die Mannschaft ein bisschen offensiver ausrichten und die Giusto. Ich habe eigentlich zuerst mal den Grundsatz gehabt, der in der Abstiegsrunde ist, kann nicht in der Mannschaft von der Saison sein. Aber ich würde mich auch weichen lassen, Matteo Di Giusto zu erwähnen oder zu wählen, weil er einen extrem grossen Einfluss gehabt hat auf die Luzerner Mannschaft, weil er gerade sofort funktioniert hat dort. Und die statistische Bilanz ist also schon nicht so schlecht von ihm.
Und ich gebe dir ein weiteres Beispiel, Thomas, oder ein weiteres Argument für das. Wenn man anschaut, wer hat die enttäuschende Saison? Lugano oder Luzern? Ich lande in Lugano. Und darum habe ich auch gar keinen Spieler gewählt von Lugano. Man kann jetzt sagen, oh ja, die sind dritt geworden. Ja, aber die sind früh im Göpp ausgeschieden. Die haben wieder nicht ihre Ziele erreicht. Also Platz 3 hinter Thun. Und St. Gallen ist zu wenig für das Lugano, für eine Mannschaft, die viel kostet. Der Gürgic ist wie ein Sinnbild für das. Ich meine, er ist ein sehr, sehr gut zahlter Spieler und ist auch ein sehr guter Spieler. Aber darum würde ich auch meine Stimme dem Di Giusto geben und nicht dem Gürgic.
Gut, ich habe immer noch kein Argument gehört, warum der Balthasar nicht in die Top 11 ist. Aber ich lasse mich überstimmen. Ich hatte die Giusto auch gehabt. Ich hatte ihn auch weiter vorne gehabt, so ein bisschen auf dem Zähne.
Kein Argument gehört. Das heißt, seit 10 Minuten reden wir über die Spieler und nicht einer hat Balthasar erwähnt von uns drei.
Eben, kein Argument gehört gegen ihn. Ich habe nur Argument gehört für andere. Aber ist okay, ich hatte die Giusto auch gehabt. Ich nehme ihn auch. Das gibt mir natürlich Freiheit, vorne wieder jemand anderes zu nehmen nachher. Also, da haben wir das zentrales Mittelfeld aus dem Bertone und Di Giusto.
Was musst du besetzen? 3-4-3 hast du gesagt?
Nein, 4-2-3-1.
4-2-3-1.
4-2-3-1.
Ja, machen wir mit dem rechten Flügel weiter, Thomas.
Ja, das ist ein Selbstläufer für mich. Das ist Ilias Djurev. Das ist einer der spektakulären... Ja, für mich, ich habe gesagt für mich. Aha. Für mich ist einer der spektakulären Spieler in dieser Liga. Und also was der für eine Technik hat und wenn der so einen richtig guten Tag hat. Es macht einfach, für mich macht es einfach Spass, dem zuzuschauen.
Ja, ich habe den Djurev auch drin, aber halt wieder in meiner Dreier-Offensivreihe vorne. Ich habe dort halt noch den Görtler, wo ich... wahrscheinlich hat er schon mal eine bessere Saison gespielt, ich weiß es nicht. Aber wo ich halt einfach wahnsinnig wichtig habe, ich will den in meiner Mannschaft. Ich
find, also du hast ihn jetzt auf dem rechten Flügel quasi?
Ja, quasi, genau. Für mich ist er eben der einzige Konkurrent zum Bertone, wenn es darum geht, wer ist der Spieler der Saison.
Oh.
Und zwar einfach aufgrund von seiner Wichtigkeit.
Nicht aber nicht ernst zu nehmen, der Konkurrent.
Wo er geshootet hat.
Ja.
Ich bin immer ernst, nicht um.
aber Oli, du kannst ja dein System jetzt einfach schnell ein bisschen umstellen.
Ja, aber dann geht dann also, dort wieder rein. Eben, ich nehme den Gürtler, fertig.
Wir schauen noch, was wir mit dem Gürtler anstellen. Ich glaube, also ich habe ihn dann schon auch noch. Ja, eben. So, aber ich habe ja eben die Giusto also, vorne
gegangen. Wer hast du denn auf den Doppelsechser in dem 4-2-3-1? Jetzt hast du hinter die Giusto, oder
nein,
was?
Ja. Also ja, weil ihr halt die Giusto und weil ich habe den Balthasar gehabt.
Wir müssen ja schon 10, oder? Also, es kommt ziemlich schief raus.
Da. Nein, es kommt gut. Ich bin es am nachvollziehen. Also auch an die Zuhörenden, wir haben es absolut im Griff.
Ja, als 4-1-3-2. Ja, eigentlich zwei Stürmer, aber da kann man natürlich ein bisschen basteln. Darum, für mich gehört der Giusto rein, für mich kommt auch der Suárez rein. Der muss auch für mich, wenn ich ihn so sehe, spielen, ist der auch nicht unbedingt der Spieler, wo man einfach nur am rechten Flügel verortet. Der kann auch links sein, der kann sogar zentral sein. Ist mir eigentlich egal, wo, der gehört in die Mannschaft.
Ich habe auch den Suárez. Aber ich finde es nicht ganz klar. Ich finde auch, dass Stefanovic hat noch eine Erwähnung verdient. Wieder eine super Saison. 14 Goal. Ja, Dominik,
ja, er tut er absolut beipflicht. Also für mich ist er auch in der Mannschaft vor der Saison. Meine ich ein paar Mal. Ich glaube, er hat bei uns fast ein Abo für das Team der Saison. Er und Steffen. Ich glaube, Steffen geht jetzt das erste Mal raus. Stefanovic weiterhin drin. Man kann, glaube ich, davon reden, dass es seine beste Saison überhaupt war. Für Servet, was schon etwas heisst. Ich meine, er hat schon eine Saison mit 20 Assists, das mal 14 Goal, wie du hast gesagt, so viel wie noch nie. Köpfe mir auch drei in einem Servet, der lange enttäuscht hat, aber einen Schlussspurt hat hergelegt und er eigentlich so ein bisschen das Symbol für das ist.
Gut, also wenn wir jetzt bei unserer super 4-2-3-1 Aufstellung bleiben, dann habe ich das Gefühl, wird es der Suárez. Die Zuhörenden haben dann auch genommen, kann ich nicht, aber was soll's. Und übrigens, die Zuhörer dann auch den Di Giusto und den Bertone drin gehabt. Sind also uns alle sehr einig.
Basteln wir ja mit denen aufs Mittelfeld. Bertone 6, Di Giusto 8 und Suárez 10.
Das heisst, es gibt immer noch Chancen für den Gürtler auf dem rechten Flügel.
Also wir haben wirklich schon absurdere Aufstellungen gehabt. Also, das geht noch.
Okay. Also wer
schiebt mir jetzt den Suárez aufs 10 oder was?
Ja.
Okay.
Das heisst, es bleiben quasi...
Also jetzt bleiben noch zwei Flügel.
Die zwei Flügel.
Nein, der Suárez ist rechter Flügel. Der Suárez spielt am
Thomas
Flügel.
Thomas spielt da nicht mit, merkt ihr.
Also, aber es ist ja gleich, es fehlen einfach noch zwei in dieser Dreierreihe.
Genau.
Also,
gut.
Thomas, wer sind deine zwei?
Also eigentlich, also klar, wir können jetzt den Di Giusto führen ziehen und den Gürtler wieder hinteren. Also einfach der Gürtler
gehört. Also der Gürtler ist ja noch nicht drin.
Nein,
jetzt.
Der Gürtler. Der Lukas Gürtler gehört einfach in die Mannschaft als Symbol für den FC St. Gallen.
Der Gürtler. Er gehört so rein, weil er ist der Gürtler.
Der Gürtler. Ist einfach, der Uli hat es verraten können, ist einfach ein Symbol für den FC St. Gallen und verkörpert den FC St. Gallen auf eine Art, wie das der Matthias Hüppi als Präsident tut. Also das ist nicht vorstellbar, dass der den Club mal irgendwann einmal verlässt. Das wird passieren, ist klar. Aber der ist einfach elementar wichtig und darum gehört er rein. Ich hatte zuerst in der ursprünglichen Version den Girgic gehabt. Aber ich kann da am Dominik seinem Argument sehr viel abgewöhnen, dass es eigentlich Lugano nicht verdient hat, in dieser Mannschaft erwähnt zu werden, weil sie wirklich halt einfach nicht unterperformt haben für die Möglichkeiten, die sie haben. Also darum, wir können jetzt auch eben, also wir haben jetzt auch auf dem Doppelsechs gehabt, Bertone, Di Giusto, wir können jetzt auch dort machen, Bertone, Gürtler und nachher das Mittelfeld mit Gürtler, Di Giusto, Suárez, Di Giusto und dann noch einem.
Noch einem, wo man noch schnell offen lassen.
Ja.
Oli, du hast den Gürtler schon gesagt.
Ja.
Und Di Giusto hast auch. Alles gut?
Ja, alles besser. Dominik? Gerade.
Ja, also ich habe noch den Stefanovic gesagt, was auch offenbar schwer hat.
Es gibt noch offene Positionen.
Genau, eine Position.
In der Offensive. Ich habe auch noch den Gürtler. Also, wir machen es so: Wir haben Doppel-6, Bertone-Gürtler. Und dann haben wir Di Giusto und den Suárez vorne. Und wer noch? Ich habe den Christian Fasnacht, ich finde, als Torschützenkönig vom Tabellen 6., 5. gehört er einfach rein.
Nein, IB gehört niemand rein. So wie kein Basler drin. Gerade wenn es letzte halbe Jahr
anschaust. Wie viel Goal hat er noch gemacht?
Ja, also für mich, ich habe auch den Fasnacht drin genommen. Ich kann natürlich den Oli absolut verstehen, dass er keinen von IB will drin haben. Kann ich absolut nachvollziehen. Hat für mich aber trotzdem einen Ausschlag gegeben für eine Fasnacht. Torschützenkönig 18 Goal. Davon, wenn ich mich nicht täusche, kein einziges Penalty Goal. Also bei anderen, die dort weit vorne sind in dieser Liste, müssen wir mal ein bisschen Penalty-Goal abziehen. Das hat für mich auch gesprochen, auch wenn er natürlich die Eigenart hat, auch immer wieder abzutauchen. Also manchmal sieht man fast nach 70, 80 Minuten lang nichts. Und trotzdem würde ich sagen, der Torschützkönig gehört da rein.
Ich bleibe bei meinem Votum, aber ich bin natürlich auch noch stark in der zweiten Saisonhälfte, weil wir ja eigentlich den ganzen Schmaus da schon gemacht haben.
Und hast du darum den Benni traurig
genommen? Nein, wo sind wir jetzt? Auf dem linken Flügel? Oder sind wir?
Ja, eigentlich am linken Flügel. Ja, ja. Linken Flügel, ja.
Hey, ich würde halt der Djurev geschwind auf die linke Seite tun, weil einfach der Stefanovic unmöglich kann links spielen. Der muss rechts sein und ich nehme den Stefanovic.
Gibt es noch einen Namen? Kostri und Dimeri?
Nein.
Damit noch ein halber Berner dabei ist.
Zuhörende haben die Fasnacht auch drin. Sie haben auch noch den Bukalfa drin, dafür Görtler nicht. Finde ich.
Ja, ist halt auch.
Kann man auch.
Kann man absolut.
Genau.
Habe ich jetzt erst drin gehabt.
Kai hat auch den Fasnacht drin. Und der Alvin Sanchez. Ja, Fasnacht, sind wir uns einig? Zwei Stimmen von Dominik und mir lange, die können jetzt auch noch verbünden. Genau. Und kannst auch noch auf die E-Mail umschwanken.
Macht vom Moderator, soll sich auch mal
auswirken. Ich verstehe das Argument vom Torschützenkönig schon.
Gut. Ein Stürmer. Ich habe recht lange zwischen zwei Namen gerätselt. Und ich habe das Gefühl, es geht noch manchmal so. Oli, du darfst wieder mal anfangen.
Ich nehme den Elmin Rast, oder einfach, weil es auch noch mal einen Turner braucht. Die haben auch nicht so wenig Goal geschossen. Und weil er mich dann doch immer wieder mal begeistert hat. Und gerade in diesem System, finde ich, ist der noch gut.
Ja, eben. Ja, die zwei Stürmer, Fasnacht und Rast, oder K. Wobei muss man ja sagen, er ist eigentlich erst ab dem Winter aufgeblüht. Aber insgesamt halt trotzdem finde ich, wo er so ein bisschen der prägende Stürmer und der Stürmer vom Meister, Stürmer, der sicher wird wechseln diesen Sommer und eine schöne Transfersumme wird einbringen. Von dem her, ja, hat es verdient.
Rast oder ganz klar, weil er hat einfach ein paar außergewöhnliche Momente drin gehabt, so Dribblingsvorbereitungen. Das ist einfach auch einer, der eine unheimliche Spielfreude verkörpert hat und ja, du gehst jetzt mal davon aus, Marcel, du bist immer noch Fan, weil du mal mit ihm geredet hast. Also, nein, aber er ist wirklich, der hat es jetzt einfach absolut verdient. Er hat jetzt nicht 36 oder 38 Matches auf dem gleichen Niveau gespielt. Das ist ja gar nicht nötig, um so eine Auszeichnung überzukommen. Aber die Momente, die er hatte, die sind einfach wirklich grossartig gewesen.
Wer hat 38 Matches auf dem gleichen Niveau gespielt in dieser Liga, außer dem Moritz Brzezinski?
Ja, gut,
aber das ist nicht ein guter Sinn.
Aber schön, dass der Top 11 auch noch unterbracht wurde. Kompliment.
Ein paar von Basel und ein paar von IB, ein paar von GC und ein paar vom FCZ würden mir noch einfallen.
Aber das meinst du nicht positiv?
Nein, das meine ich jetzt eher in die andere Richtung.
Aber Kai ist auch ein Berner, hä? Muss man sagen. Also jetzt wissen wir, von wo das Kai kommt. Ja. Ich meine, Kai hat es geschafft, nach dieser Saison 3 IB-Spieler in Top 11 der Saison reinzuwählen. Also das ist schon...
Er kommt auch darauf an, wie der Moderator Kai gefüttert hat.
Es bleibt bei 3, also es kommt nicht nur ein Berner Stürmer, immerhin. Aber der Fasnacht ist auch drin. Und Kai hat auch den Rasten der Zuhörer innen, haben auch den Rasten der, wobei die haben ja eben, weil sie eine Dreierkette haben, einen Zweiersturm. Und ich finde schon auch, also ich bin schon auch beim Rasten der, aber ich finde der Vogt, ja... Damit du bei jedem zweiten Spieler macht er so
grauenhaft. Es muss eine Sonne an der Sonneneinstrahlung liegen. Ich glaube, früher müssen wir aufstehen.
Ja, also, da muss man sagen, Tageschef, wie man vorhin gesagt hat, auf der 6:30 in Bern, der Armin.
Absolut.
Ja. Es längt ihm halt einfach nicht. Es längt ihm Vogt halt am Schluss einfach nicht ganz bei den Offensivspielern, die wir jetzt als Alternative drin haben.
Er hat halt auch so ein bisschen die Art auch sehr abzutolchen. Und ist ja schon auch über weite vor Saison zum Teil inkonstant gewesen. Er hat ja so Degard auch, wenn er trifft, dann geht doppelt. Aber so über die ganze Saison würde ich das schon für einen Rast oder ausschlagen.
Fasnacht ist ja also auch ein riesen Haubentaucher. Also.
Das habe ich ja gesagt. Oder?
Sehr schöner Ausdruck, muss man merken. Ja. Haubentaucher ist ein Kreis und ein Wappentier.
Ornithologie.
Das kommt auch mal einen Kurs gemacht
in der Primarschulzeit.
Ja, das haben wir auch mal müssen machen, mit grosser Freude.
Das kommt auch in der Batznoten vor. Der Haubentaucher des Spiels. Ich glaube, wir haben unsere Elf. Ich probiere es nochmal schnell wiederzugeben. Im Goal der Rajoppi. Als Rechtsverteidiger im 4-2-3-1-System der Nouvelle-Anchi. In der Innenverteidigung Josef Stanic, Marco Bürki. Als Linksverteidiger der Michael Heule. Im zentralen Mittelfeld, also auf Doppel-6 quasi, der Leonardo Bertone und der Lukas Görtler. In der Offensive, das kann man ja dann noch schauen, wie man es anordnet. Schuarev, Fasnacht, Matteo Di Giusto. Und im Sturm Der Elmin Rastoder, die Handgeste, Thomas, habe ich nicht können deuten.
Nein, dann haben wir die Schuss dort Mitte und Fasnacht am Flügel.
Genau, alles gut. Christian Fasnacht, linker Flügel, Schuhe, rechter Flügel, die Schuss hier. Zenner.
Das ist eine super Mannschaft. Das ist eine super Mannschaft.
Ich finde auch, ich glaube, die würde etwas gewinnen.
Ja, die würde sogar verheben.
Nein, also ja. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin zufrieden. Also cool. Ich finde, die ist schon repräsentativ für die Saison absolut gut, ja, wir gut gemacht.
Wir haben die Positionen noch selten so passend besetzt. Ja. Also irgendeinen Querschläger haben wir immer drin gehabt.
Nein, ich finde es eine richtig gute Mannschaft und es zeigt die Kompetenz von dem Panel.
Ja, jetzt haben wir uns auch genug abgefeiert.
Genau.
Wie gesagt,
du bist stolz, mein Nachbar Slumpi.
Genau, stolz, mein Nachbar Slumpi, genau.
Die Zuhörenden haben also gemäß Stimmen, vielleicht kann es auch sein, dass sie einfach keinen besseren Linksverteidiger in der Schweiz sehen, und sie den Michael Heule als quasi besten Spieler, also er ist zumindest der mit den meisten Stimmen gekürt. Wer ist unser? Wollen wir auch noch einen küren?
Ja.
Ja. Thomas, du?
Bertoni.
Oli? Ich wehre mich nicht mehr. Ich bin irgendwie beim Görter, aber es ist vielleicht auch unter dem Eindruck vom Cup-Final. Aber ja.
Bertone. Ich habe auch den Bertone. Wenn man keine noch fragen, nein, es ist gar nicht mehr spannend. Schade.
Wenn Bertone ist, wir haben ihn schon in der Vorrunde, ist ja klar, die Figur war, also zumindest bei mir, und das ist natürlich ganz entscheidend. Nein, aber er ist einfach die prägende Figur von dieser Mannschaft, ein Staat für die Mannschaft und ist ein absoluter Leader gewesen und hat einfach auch eine spielerische Qualität, die jetzt der Bürki nicht als Captain nicht mitbringt. Also darum ist es ganz klar, einer von den zwei Führungsspielern von Thun muss es sein. Ja. Und weil der Bertone, der ist mit der viel, viel grösseren Qualität, ist es auch ganz klar der Bertone für mich.
Dann haben wir unsere Elf, wir haben unsere Topspieler. Wir würden aber, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, noch ein paar weitere Awards vergeben. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem schrägsten Moment der Saison. Ich würde da mal ein paar in die Runde rühren. Vielleicht habt ihr ja noch mehr. Dann Chilo Canepa, der Werbung für La Vita macht. Sehr denkwürdig. Stefan Lichtsteiner, der über das Wetter redet in St. Gallen. Gibt es vielleicht noch Ausführungen? Oder der Beat Farni, der beim FC Thun so kurz vor dem Titel, vor einem ganz grossen Moment abtritt. Was ist euer Moment? Oder habt ihr sogar noch mehr komische, schräge, lustige Anekdoten?
Also für mich ist es das vom Lichtsteiner, wo er anfängt, bei etwa 14 Grad unter Null über die Wärme vom Wetter reden in St. Gallen.
Es ist erklärbar, das dritte Spiel in der Woche, das zweite Spiel auswärts, weite Wege gehabt, relativ warm heute, von dem her kein Vorwurf vom Team.
Also so viel schräger geht es gar nicht mehr. Dann habe ich dann im Interview den Batz gelesen, ja, ich habe vorher schon zweimal alles erklärt und dann habe ich beim dritten Mal nicht mehr möglich, sich richtig erklären. Es ist einfach von A bis Z.
Ich frage mich gerade, was macht er eigentlich jetzt? Also jetzt heute, dem Pfingstmoment, wo es so knapp 30 Grad ist, was macht er jetzt?
Ja, wahrscheinlich hat er daheim ein Eigel, oder?
Ja, er ist auch in der Ferien im Polarkreis.
Oder in der Antarktis.
Wenn auf dem Lichtsteiner.
Nein, das ist für mich absolut...
Ich widerspreche dir, und zwar nicht per se, wegen, dass das nicht denkwürdig gewesen wäre, da bin ich ganz bei dir, aber ich finde, schräg ist es eben zu wenig. Weil es ist einfach schlecht. Punkt. Es ist einfach schlecht kommuniziert. Es ist Ausrede, wie andere Trainer auch schon 100 Ausreden gebracht haben für irgendwie eine schlechte Leistung, die dann halt besonders daneben geht. Aber schräg, wirklich schräg, habe ich dann schon gar nicht etwas in Auftritt gefunden, wo er da das, wie heisst es, La Vita
bewirbt. Dass wir jetzt auch noch Werbung gemacht haben.
Also das finde ich für einen Clubpräsident Wahnsinn.
Ich gebe dir auch recht, Oli, aber ich bin auch beim Lichtsteiner und würde noch in den Raum werfen. Es ist schlecht, aber es ist eben auch schräg. Und es ist so absolut auch schräg im Vergleich zu dieser Figur Lichtsteiner, zu dieser Figur, die man aus ihrer Spielzeit kennt, zu dem Captain, der sich eigentlich auch nie über Talent hat definiert, sondern über Einsatz, harte Arbeit, über mehr aus dem herauszuholen, was eigentlich da ist. Und insofern ist es natürlich absolut schräg gewesen, dass eine Figur wie der Lichtsteiner plötzlich über das Wetter redet, um eine Niederlage zu erklären.
Sind ihr froh, habt ihr den Lichtsteiner noch weiterhin im FC Basel, könnt ihr euch weiterhin noch im Abarbeiten?
Wir müssen es ja noch machen, solange er dort ist.
Ich bin schon auch bei Mancillo Canepa. Ich habe es grossartig gefunden. Aber ja, es ist halt einfach blöd, wenn man so Folge zu vierten macht, man hätte vielleicht noch jemanden einladen oder jemanden ausladen. Aber ja, ich Ich beuge mich, Oli, es tut mir leid. Ich bin ein Fan bei mir und gehe auch zum Lichtsteiner und übergebe den Award.
Wobei, weißt du, also ich
alles hätte, nur
Zirkus. Ich hätte jetzt auch absolut kein Problem gehabt, wenn drei andere gesagt hätten, geh nicht bei mir. Ich meine, es ist auch eine Absurdität, natürlich nicht zu überbieten. Das ist,
geht nicht als Clubpräsident.
Es sind auf jeden Fall zwei schöne.
Aber lass jetzt einfach beide.
Ja, nein, ja. Aber ich gebe jetzt das Argument, warum mal noch den Lichtsteiner. Weil diesen Ton kann man noch einmal wunderbar einspielen, wenn man Canepas 10-minütige Ausführungen hören will, dann ist er spätestens all weg.
Nein, ich habe ja zuerst, ich weiss nicht, beim Canepa, ich habe das ja zuerst mal gesehen und dann habe ich 2 Minuten geschaut und dachte, nein, das halte ich nicht aus. Und dann habe ich gedacht, ich muss etwas darüber schreiben, dann habe ich die ganze Folge geschaut, ich glaube 7 Minuten oder was. Und es ist also schon denkwürdig, das muss man also sagen. Und der Höhepunkt am Schluss ist mir dann erklärt, wie man den trinkt.
Also so wie der Thomas mittlerweile redet, sind wir dann schon das, mehr beim
wie man das trinkt, oder? Also den Saft einschenken und dann ein bisschen Wasser rein und dann ein bisschen rühren und dann trinken.
So einen Brunnen Zentimeter hoch, dann mit Wasser nachfüllen. Dann nehme ich ein kleines Löffel, tue dann da ein bisschen mischen und dann nehme ich das gesunde Produkt mit grosser Freude zu mir.
Ich meine, das ist an Absurdität auch nicht zu übertreffen. Ich, also ein guter salomonischer Geist, sage ich.
Salomonischer Elder Statesman.
Salomonischer Geist, sage ich, wir geben beiden. Canepa und Lichtsteiner.
Also gut. Einverstanden. Der unnötigste Trainerwechsel. Da haben wir ganz viel aufgeschrieben. Bei GC vom Gerald Scheidlener zum Gernot Messner. Beim FCZ vom Mitchell van der Kach zum Dennis Hediger. Beim FCB vom Ludovic Manier zum Stefan Lichtsteiner. Bei IB vom Giorgio Contini zum Gerardo Seoane oder beim FC Winterthur vom Uli Forte zum Patrick Kramen.
Also der Award bekommt ja nicht der Trainer. Der Award bekommt ja der gewechselt hat.
Genau. Oder?
Und um das vorwegzunehmen, für mich muss es von Manja zu Lichtsteiner sein. Ganz klar. Natürlich denkt man so auf den ersten Blick, GC von Scheiblehner zum Messner könnte auch noch in die Verlosung kommen. Aber GC hat ja den Trainer grundsätzlich schon müssen wechseln. Man hat halt dann einfach nochmal, man hat vielleicht den Messner braucht, um am Schluss den richtigen Trainer oder irgendeinen brauchbaren Trainer zu haben, was dann schliesslich mit dem Zeidler eingetroffen ist. Und darum ist es klar, der FC Basel, also ich glaube wirklich, ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich glaube wirklich, die Saison wäre besser verlaufen. Das heisst nicht, dass sie toll geworden wäre, aber ich glaube, sie wäre besser verlaufen, wenn man zumindest zu dem Zeitpunkt vor diesen 3 Spielen nicht der Ludovic Manier. Also der Zeitpunkt spielt ja auch noch eine grosse Rolle.
Der Zeitpunkt macht es entscheidend.
Der Ludovic Manier geschickt hätte und dann der
Stefan. Also der Zeitpunkt macht es für mich ganz klar entscheidend. Das ist die kapitale Fehlentscheidung von David Degen, die Saison zu dem Zeitpunkt der Ludovic Manier zu ersetzen. Spielt dann wahrscheinlich, wenn du jetzt dort irgendwie den Jürgen Klopp aus dem Hut zaubert hättest, würde ich ganz anders reden. Aber wenn du dann noch mit einem von Wetzwil-Bohnstetten kommst, nein, das ist klar, die anderen, die haben auch etwas an sich, wo man muss sagen, ja mein Gott, was machen
die? Also es ist eigentlich auch an sich, dass der Punkt ist, nicht in Regel schlechter ist.
Genau.
Ich finde es nur schon bemerkenswert, dass man für eine Kategorie der unnötigsten Trainerwechsel 5
ja, wenn es auf Teams
macht.
Ja, also ich meine, der Zeidler, die Entlassung vom Zeidler in Lausanne kann man eigentlich auch noch drauf tun. Ganz
aber wenn es sind 9...
Oder der Gouverneck für den
Nein, der Gouverneck, da würde jetzt noch ein bisschen
Zeit geben. Ja, aber es sind 9 Trainerwechsel. Es ist automatisch, dass du so viel Auswahl hast.
Also noch in Zeit.
Aber jetzt, ich meine, die Formkurve bisher hat jetzt im 2. Halbjahr zeigt also absolut ganz klar nach oben. Also der Wechsel würde ich so nicht auftun.
Aber trotzdem kannst du die Frage, ist zu dem Zeitpunkt dazu was nötig gewesen, auch dort?
Ja,
oder? Also,
okay.
Nein, das ist der falsche Zeitpunkt gewesen. Wir müssen im Sommer, also vor der Saison
wechseln. Wenn dann.
Ja. Nein, aber also, nochmal, ich weiß nicht, wie ich das habe. Für mich nein, ganz klar Degen Basel.
Ja, einverstanden. Total. Aber einfach nochmal, ich finde es einfach lustig, dass 5 Wechsel zur Auswahl
stehen. So. Ich weiss nicht, ob wir die Kategorie nächste Saison wieder haben, oder?
Wir haben 100%
gewinnt. Ja,
ich bin absolut zuversichtlich.
Wolltest du schon mal voraussagen, dass es wird? Gut, nächste Kategorie. Wir haben noch zwei. Die grösste Enttäuschung.
Es gibt ja drei offensichtliche Kandidaten für mich. Das ist ein ist Ibe, das andere ist Basel und das dritte ist der Alain Sutter. Ich meine, ich weiß noch, wo er gekommen ist, wo das verkündet wurde im Mai letztes Jahr. Haben wir dann von Google geredet und wir haben so einen extra Folge gewidmet, einen Bonus-Folge beim Podcast. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt eine richtig gute Verpflichtung von GC. Für mich ist er einfach wirklich eine Enttäuschung geworden, weil er in seiner Allmacht viel zu viele Fehler gemacht hat. Und darum sage ich, dort, wir werden jetzt müssen über die Bücher gehen bei GC, ob sie so ein Konstrukt können weiter akzeptieren können. Und darum ist das für mich im Prinzip so wie eine persönliche Enttäuschung. Oder? Da kannst du jetzt wirklich einen greifen als Person. Bei IB kannst du vom Speicher reden und COANE reden und den Spieler reden. Und bei Basel kannst du vom Degen reden und vom Lichtstein reden und von den Spielern. Aber das ist für mich so richtig greifbar eine Person. Und darum wäre es jetzt für mich, ist vielleicht ein bisschen unfair von mir, aber wäre es daran ein Sutter.
Thomas ignoriert natürlich, was ich schon gesagt habe zu dem Thema. Oder? Ich sage, nach so einer Zeit kann man einen Sportdirektor einfach nicht abschließend beurteilen. Darum geht bei mir der Alain Sutter raus. Für mich muss es IB sein. Und ich sage auch, warum IB vor Basel. Weil IB natürlich vorher schon eine bescheidene Saison hatte. Auch gewusst hat, oder hat müssen wissen, wo das die Schrauben sind zum Drehen. Und nicht eine Ausgangslage hatte wie der FCB, der vielleicht sich irgendwie zu stark gefühlt hat in einem doch eher auch ein bisschen zufälliger Meister, nach einem bisschen zufälligen Meistertitel, wo am Schluss einfach alles zusammengepasst hat. Und da ist dann IB, also eben, du sagst ja, wir wollen es besser machen als letzte Saison und am Schluss haben sie es schlechter gemacht. Das ist schon unfassbar, oder?
Ja, ich finde es ein bisschen unheimlich. Ich muss dir schon wieder recht geben, Oli. Also ja, da gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen, ausser, dass sie natürlich auch finanziell die viel besseren Möglichkeiten haben als der FC Basel immer noch.
Kommt auch noch dazu, ja.
Und ja, insofern ist es eine absolut enttäuschende Saison. Erst überhaupt das zweite Mal wird sie in der Geschichte von Superliga das IB und nicht europäisch wird spielen, 20 Punkte hinter dem Aufsteiger im FC Thun. Nein, also es ist eine Saison zum Vergessen, es ist absolut die grösste Enttäuschung.
Ich bin auch bei IB, ich sehe aber die Argumentation von Thomas und ich finde, Oli, also abschliessend beurteile, ja, das sehe ich nach einem Jahr, aber ein Zwischenfazit kann man glaub ich, ziehen. Und
das Zwischenzeugnis ist nicht gut vom Alain Sutter, ja, da bin ich auch bei
genau,
euch.
Darum
ja, ich meine, es ist
finde ich die Nomination gerecht.
Ja, nein, es ist ein Jahr. Hat zwei Transferperioden gehabt. Natürlich, wo die Argumente von IB, die haben wir ja schon tausendmal hin und her gecatcht. Die kann man ja einfach blind aufzählen. Ich kann auch mit dem Award für IB leben, das ist überhaupt kein Problem. Meine Gedanken sind andere gewesen.
So, einig sind wir uns heute, außer beim Balthasar Costa haben wir mich niedergebrüllt. Ich nehme es aber nicht persönlich.
Ja,
aber der hängt er noch.
Also, nein, er nimmt es persönlich.
Aber dann jetzt schon alle durch.
Nein,
schlechteste Prognosen, oder?
Genau, zu dem.
Also, jetzt haben wir IB gewählt.
Ja, wir haben IB gewählt. Zu dem hat mir der Tillmann noch einen schönen Ton eingespielt, den ich euch nicht will, vorenthalten will.
So gut waren unsere Prognosen noch selten, oder?
Wenn schon unprofessionell, dann auch richtig.
Thun ist nicht überragender Aufsteiger und könnte auch für sie schwierig werden.
Das könnte, kannst du glaube ich streichen. Habe ich gesagt 11. Winterthur oder habe ich gemeint 10. Plötzlich sind sie am 4. Ich dachte, nein, das kann einfach nicht stimmen.
Ich glaube, GC wird besser als wir sie heute tippen. Vielleicht sogar auf Platz 6.
Sind wir uns einig, welche Teams da oben sind? Ist es der FCB, ist es IB und Lugano oder gibt es Einsprüche?
Keine Einwand.
Ist okay für mich.
Also, meine, du kannst ja nicht einen Trainer holen, wie jetzt der FCZ mit dem Mitchell van der Kach und dann so schwärmen und nachher entlassen nach 3 Runden. Würdest du dich ja selber bloßstellen.
Wir haben schon einen größeren Mist verzapft hier, muss man ganz ehrlich sagen. Was wird der absolut und zu 100% beste Transfer der Super League?
So, wenn ich nur einen Namen nennen kann, ist auch der Kevin Behrens.
Und der mit dem Namen, das ist doch der absolute Heuler.
Genau, ist ein Heuler.
Thun ist vergleichbar mit, oder irgendjemandem ähnlich wie Winterthur.
Ich sag euch jetzt, was die große Überraschung der nächsten Saison wird. Und es wird hundertprozentig so kommen, weil alles, was ich hier sage, richtig ist. Und zwar der FC Sion. Ich sage, Sion wird es in die Meisterrunde schaffen.
Ist notiert. Das ist hochprofessionell, was wir da machen.
Das sind die sehr überzogenen, von sich selber überzogenen Stammgäste gsi von der dritten Halbzeit mit ein paar gute Prognose, sorgfältig zusammengeschnitten vom Tillmann. Danke an dieser Stelle.
Herrlich.
Für den Lacher. Es haben ein paar Tränen im Auge im Studio. Was ist die fälscheste Prognose? Wahrscheinlich schon der FC Thun, oder?
Ja.
Der ein bisschen geredet haben.
Aber dann gerade nachher Thun und IB und Basel.
Ja, also, dass ich GC vielleicht sogar auf Platz 6 gesehen habe.
Ja gut, Oli, bei dir sind wir uns relativ viel gewohnt. Oder?
Da geht man schon davon aus, ja, dass es falsch ist, Mensch.
Nein, ich glaube schon Thun.
Ja. Aber Thomas, du hast noch eine Anmerkung gehabt zum Mitchell van der Kach.
Was habe ich gesagt? Wenn man einen Trainer, der so, mit so vielen Vorschlusslorbeeren empfängt, kann man doch nach 3 Runden nicht entlassen, sonst stellt man sich selber bloß. Das war meine Aussage.
Absolut richtig.
Und die ist ja absolut richtig. Ja. Oder der Verein, der Vorstand hat sich selber bloßgestellt. Oder? Und bei Sion, ja, bin ich eigentlich auf der richtigen Fährte gewesen, weil ich habe ja meine Tabellen, meine Prognosetabellen, und ich habe einfach noch einen Platz.
Also du hast einen frei gehabt,
ich habe noch einen frei gehabt, das ist der vierte gewesen. Und dann ist Sion gewesen, und dann habe ich wirklich gedacht, es kann nicht sein, dabei wäre ich jetzt perfekt dabei.
Wir müssen es doch gar nicht schönreden, es war absolut treffend gewesen, der Zusammenschnitt, absolut herrlich, und das haben ja Prognosen an sich, dass immer anders kommt, als man meint. Ich meine, das macht schlussendlich der Fußball auch so grossartig. Also herrlich.
Und der Tillmann hat sicher auch noch eine gehabt, wo nicht gestimmt hat und hat nicht als seine einzige, die gestimmt hat, noch reingetan, um
zu
zeigen, wer der Supermoderator ist.
Nein, es ist jetzt wirklich, das war jetzt auch so herrlich gewesen, zum Lachen, muss ich sagen.
Das war doch ein, ich hoffe, nicht zu rüttliger Rückblick gewesen, aber irgendwie noch ein schöner Rückblick, um nochmal auf die Saison zurückzuschauen. Ein, zwei Sachen gibt es noch am Schluss. Ja, die meisten haben es wahrscheinlich schon gemerkt. Die Folge kommt erst am Dienstag raus, wegen Pfingsten. Dann am nächsten Donnerstag, am 28. Mai, nehmen wir bzw. Tillmann und Dominik zusammen mit den Kollegen von Forza, vom Blick, und Sikora Gisler vom SRF im Arthouse in Zürich auf.
Es hat noch Tickets.
Und dann haben wir am 8. Juni noch vor der WM, vor WM-Start, nochmal einen Live-Auftritt im Kino Koni in Zürich, wo der Thomas, der Dominik und ich werden sein und der Tillmann auf dem grossen Kino-Bildschirm zu sehen ist, so wie er sich das schon immer gewünscht hat.
Zwischeninnen ist in Basel noch am 1. Juni im Kulturhaus Hebsen, auch ein WM-Talk von der Basler Zeitung, wo man sich bei uns auf dem Portal kann Tickets besorgen kann. Mit dem Benny Huckel, mit dem Bernhard Häusler und dem Adrian Knupp am 7:30 jetzt ab.
Und mit dir?
Und mit mir als Moderator, ja.
Das darfst du nicht unerwähnt lassen. Gut, in dem Fall, das wäre es gewesen. Danke vielmals fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf weitere lustige Prognosen zu der WM und zu der nächsten Super League-Saison, die doch immerhin in 2 Monaten wieder anfängt. Danke vielmals. Tschüss zusammen.